Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Was für ein wunderbares Lied. Man kennt das so aus Kinderstunden oder generell irgendwie. Ich verbinde das immer mit meiner Kindheit, aber eigentlich ja, können wir das, finde ich schön, dass wir das einfach so im Gottesdienst singen. Gott ist die Liebe. Ja, Gott ist die Liebe und er gab seinen Sohn, dass er für uns auf diese Welt kam und uns Erlösung brachte. Und wir haben heute, ich finde das immer so wunderbar, wie Gott so die unsere Gemeinschaften vorbereitet. Und wir haben heute bereits gehört von einer Predigt, die Jesus predigte. Und er suchte sich ja die unterschiedlichsten Wege und Möglichkeiten aus. Er predigte durch Worte, durch das Leben, durch sein Handeln, durch sein Heilen. Und ich denke, etwas in ähnlicher Weise werden wir auch heute gemeinsam betrachten. Und da wollen wir heute den Einstieg machen, ja, in ein Thema, das uns dann in den nächsten Monaten sicherlich noch immer wieder hier und da begegnen wird. Der Text, den wir heute lesen wollen, oder besser gesagt lesen werden wir ein bisschen mehr, aber der Text, den wir heute untersuchen werden, ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen möchten, der kommt aus dem Matthäusevangelium und zwar dort aus dem fünften Kapitel, die ersten fünf Verse. Matthäus Kapitel 1, Vers 5. Und ich möchte das so machen, dass wir mit den ersten zwei Versen gleich einmal starten und uns dann so durch und durch in dieses Thema einarbeiten werden. Der ein oder andere weiß jetzt schon so, worum es geht. Einstieg in die Bergpredigt ist ja auch der Untertitel dieser Predigt und das ist auch genau das, was wir heute machen möchten. Und wir sind gespannt, was uns Gottes Wort heute zu sagen hat. Ich lese die ersten zwei Verse aus dem Matthäusevangelium und habe das mal überschrieben mit dem Prolog. Es geht hier um den Dienst Jesu, der noch in seinen Anfängen steht. Es ist so ungefähr die Anfangszeit, vielleicht schon ein bisschen weiter. Relativ am Anfang auf jeden Fall des Matthäusevangeliums und einige Parallelen finden sich im Lukasevangelium, ebenfalls relativ am Anfang. Und es beginnt mit diesen Worten. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Jesus tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und was dann folgt ist, ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, ich habe einfach ohne Vorahnung mal im Internet eingegeben, die berühmteste Predigt der Welt. Und tatsächlich, man kommt auf die Bergpredigt. Unter diesem Titel ist sie bekannt, Predigt in Anführungsstrichen deshalb, weil wir es heute vielleicht nicht unbedingt als Predigt bezeichnen würden. Also ihr seid jetzt hier hingekommen mit der Erwartung, dass eine Predigt so nach einer halben Stunde vorbei ist. Ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt so alles durcharbeiten würden und wenn man so die Lehren Jesu generell sieht, dann war das natürlich schon ein bisschen umfangreicher. Außerdem findet sich ein kleiner Hinweis, Entschuldigung, im siebten Kapitel, ganz am Ende, ich lese das nur, das müsst ihr nicht mit aufschlagen, da endet diese Bergpredigt oder dieser Abschnitt, der geht bis Kapitel 7, ja, letzter Vers, und dort heißt es, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Als er diese Reden vollendet hatte, also es handelt sich eigentlich um mehrere Reden, die vielleicht auch gleichzeitig oder zusammen oder immer wieder auch vorgetragen wurden, aber hier werden wir auch weiterhin den Begriff Bergpredigt verwenden, er ist einfach geläufig, er ist bekannt. Und es lohnt sich jetzt am Einstieg einmal einen kurzen Überblick zu machen, was ist die Bergpredigt überhaupt? Ich denke, viele von euch, die meisten haben diesen Begriff schon mal gehört. Vielleicht sind auch einige hier, die sagen, ja, kenne ich, habe ich auch schon mal gehört, aber worum es in der Bergpredigt so geht, boah, könnte ich jetzt nicht so aus dem Affekt sagen. Dafür ein kurzer Überblick, den wird es vielleicht in den nächsten Wochen immer wieder mal hier und da geben, wenn wir uns so durch und ganz langsam Step by Step sozusagen durch die Bergpredigt arbeiten möchten. Die Bergpredigt beginnt mit dem Prolog und dann kommen quasi die Seligpreisungen. Was das ist, werde ich heute noch genau erklären, deswegen hierzu erstmal nicht so viele Worte. Also das ist so der erste Block in der Bergpredigt. Und allgemein wird sie manchmal auch als das Grundgesetz des Reiches Gottes beschrieben. Auch ein schöner Titel. Und Jesus beginnt hier mit den Seligpreisungen. Ja? Die Seligpreisungen lassen sich schnell lesen, aber wir werden gleich merken, man kann sehr viel darüber nachdenken und sehr schnell wirklich auch in eine Tiefe abtauchen, was absolut spannend ist. Dann spricht Jesus über das Thema Salz und Licht sein. Auch sehr bekannte Passagen, die sicherlich den meisten von uns was sagen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Auch das erklärt Jesus. Und dann geht er über und sagt, ich bin nicht gekommen, wie manche vielleicht denken oder manche haben das vermutet, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Nein, sagt Jesus, bin ich nicht. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er zieht 6 Situationen aus dem Alltag der Menschen heraus, die auch uns heute immer noch sehr häufig, denke ich, betreffen. Also das sind alles Themen, mit denen wir irgendwie so in unserem Alltag immer wieder auch konfrontiert werden. Und zwar beginnt er damit, über das Töten zu reden. Und diese Passagen ähneln sich immer. Es geht immer damit los, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Und dann stellt Jesus sozusagen die Auslegung der Alten vor, also der traditionellen oder wie auch immer, der Sichtweisen. Ich gehe da jetzt nicht so im Detail drauf ein, das werden wir später viel genauer beleuchten. Und zeigt dann eigentlich, wie sieht Gott das eigentlich? Wieso die Perspektive Gottes? Und da spricht er über das Töten. Ja, wir sagen dann immer, töten ist ja erst, wenn ein anderer wirklich tot ist. Aber Jesus sagt, das ist eigentlich noch viel, viel sensibler, das Thema. Das fängt schon mit der Herzenseinstellung an, mit der Beleidigung. Vom Ehebruch, von der Ehescheidung, vom Schwören, also wie schnell sind wir dabei, Dinge zu versprechen, die wir nicht einhalten können? Jesus sagt, eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Vom Vergelten und schlussendlich von der Feindesliebe. Und ganz am Ende dieses Abschnittes, und ich denke, viele von euch sagen, das habe ich alles schon mal gehört. Das sind alles Themen, die an sich die sind so geläufig, man hat damit immer wieder mal zu tun. Und gerade bei der Feindesliebe endet Jesus dann mit den Worten, ihr nun sollt vollkommen sein, wie mein himmlischer oder wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Und das ist so ein bisschen dieser Anspruch, das kann man vielleicht beschreiben als die bessere Gerechtigkeit. Jesus sagt nämlich vorher zu den Menschen, die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten und so weiter, das reicht nicht, ihr braucht eine noch bessere Gerechtigkeit, um vor Gott zu bestehen. Und natürlich jetzt ein kleiner Abschweif, wie können wir diese Gerechtigkeit aus eigener Kraft erlangen? Gar nicht. Ja, dazu brauchen wir Jesus Christus und deswegen können wir auch generell in der Bergpredigt nie die Themen von dem Prediger lösen, sondern das ist immer im Einklang mit der Person Jesu Christi, mit der Person Gottes zu sehen. Dann kommt dieser mittlere Block, da geht es um die Themen Almosen, Wohltätigkeiten, um das Beten, das Vaterunser ist hier sozusagen verortet und um das Fasten. Und immer wieder stellt Jesus hier diesen Kontrast dar und sagt, Heuchler tun das, um sich dadurch zu präsentieren, um sich sehen zu lassen, wenn sie Almosen geben oder wenn sie beten oder wenn sie fasten. Das soll bei euch nicht so sein, tut es, damit euer Vater das sieht. Darum geht es, dass Gott das sieht, was du tust. Und man könnte das so überschreiben mit dem Begriff Werke der Frömmigkeit. Und dann geht Jesus über in diese Themen echte Schätze. Was sind eigentlich echte Schätze? Wo ist mein Schatz? Wo ist mein Herz? Besitz und die Sorge darum, Matthäus 6, 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Auch ein Vers, der den meisten von uns bekannt ist, kommt ebenfalls aus der Bergpredigt. Dann geht es um das Richten und Korrigieren. Der Splitter und der Balken, ich muss nur Schlagworte sagen und ich glaube bei einigen von euch, stimmt, das ist ja auch in der Bergpredigt. Bitten und Suchen, das alles sind Themen, die Jesus dann weiter in den entsprechenden Reden thematisiert. Das geht dann über in die goldene Regel, hier als ein kleiner separater Block, weil es eine so bekannte Regel ist, aber sie ist vom Umfang nicht sehr groß. Ja, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut auch ihnen. Und dann geht es über in die Wirkung und Folgen. Das ist so der Ausklang, der Abschluss. Und Jesus warnt, stellt fest und richtet im Grunde aus. Er sagt, passt auf, es gibt falsche Propheten. Oh, Dankeschön. Du hast den Lohn eines Predigers bekommen. Dankeschön, wer einem das Wasser reicht. Vielen, vielen Dank, das ist wirklich gut. Dankeschön. Ja, die Wirkung und Folgen. Was ist das? Jesus warnt vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen, aber eigentlich Wölfe sind. Er sagt, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird ins Reich der Himmel einkommen. Sehr harte Worte. Er sagt, wer den Willen des Vaters tut. Und dann schließt er mit diesem ganz bekannten Bild, der kluge Mann baut sein Haus auf Felsen, der dumme Mann baut sein Haus auf den Sand. Und der eine ist der, der das Wort gehört und getan hat, der andere hat es gehört und er hat es nicht getan. Und das könnte man als ein als einen Überblick bezeichnen oder im Überblick bezeichnen als eine Art Erfüllung, als eine Vollendung der Gerechtigkeit im Sinne von, da kommt es zu einer Umsetzung, da kommt es zu einem Lebendigwerden im Leben eines Menschen. So viel zum Überblick. Aus Überblicken, das habe ich gelernt, kann man meistens nicht so viel lernen, also nicht so viel Praktisches. Man kann vieles daraus lernen, wenn es darum geht, wie finde ich mich zurecht, ja, so ein Plan. Ich mag Karten lesen zum Beispiel, das irgendwie liegt das vielleicht in unserer Familie. Ich finde das immer spannend, aber das hat jetzt erstmal nicht so viel mit uns persönlich zu tun. Ja? Wenn wir jetzt sagen würden, Predigt zu Ende und ich würde nach Hause gehen und sagen, ja, heute habe ich, weiß ich nicht, was ich heute gelernt habe, es gibt eine Bergpredigt. So. Aber daran wollen wir nicht stehen bleiben, sondern wir wollen heute einen ersten Blick wagen in den ersten Block dieser, ja, dieser Predigt oder dieser Reden, und zwar der Seligpreisungen, und mal schauen, was hat Jesus uns dort zu sagen. Und so möchten wir jetzt hier auch abtauchen. Bevor wir das machen, wollen wir aber nicht diese ersten Verse, mit denen diese Reden eingeleitet werden, einfach überspringen. Das wäre fahrlässig, weil wir auch daraus schon einiges mitnehmen können. So kehre ich nochmal kurz zurück zum Prolog und dann werden wir in die Seligpreisungen eintauchen. Also, ich habe das mal überschrieben mit den Worten Einblicke in das Herz des Predigers. Und zwar haben wir hier Folgendes gelesen. Ich habe es gerade auch schon mal gelesen, aber ich lese es nochmal vor. Als Jesus die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Ich habe mich gefragt, wenn man das jetzt so liest und man fängt an, sich über diese Reden Gedanken zu machen, was sagen uns diese ersten Verse eigentlich über die Herzenseinstellung Jesu? Er ist auf diese Erde gekommen und hätte als Gott in seiner ganzen Macht allen Luxus genießen können und das sogar mit Recht. Er hätte alles machen können, aber er entschied sich für den Weg des Dienstes, und im Philipperbrief wird das so wunderbar beschrieben, ja, er entschied sich für diesen Weg des Dienstes, uns zu dienen. Und jetzt ist er hier unterwegs in seinem Dienst, er ist etwas über 30 Jahre alt, beginnt quasi diesen Dienst und sieht die Volksmengen und steigt auf einen Berg. Ich habe so den ersten Punkt, den ich hier einfach interessant finde, auch von Jesus zu lernen. Christus sah das einfache Volk. Halten wir das erstmal so fest, alle diese Punkte, die wir heute so, ja, das, was wir jetzt hören, ist erstmal so ein Einblick in das Herz Christi. Er sah das einfache Volk. Er hätte ja auch zum Tempel gehen können und dort predigen können. Das hat er später auch getan. Ja? Kurz vor seiner Kreuzigung wirkte er im Tempel. Aber hier an dieser Stelle ist er auf dem einfachen Land, irgendwo in Galiläa unterwegs. Und die einfachen Menschen, die gelehrten Menschen, die mächtigen Menschen, alle dürfen kommen. Also es ist nicht so, dass es erstmal eine Eintrittsbeschränkung gibt und nur, ja, Bildungsstand XY ist eingeladen. Nein, Christus sieht das Volk und er sucht einen öffentlichen Platz. Er steigt auf den Berg im Lukasevangelium, in dem so, ja, das wird oft als Parallele bezeichnet, wo Jesus ebenfalls über diese Themen spricht. Manchmal hat man so den Eindruck, das passiert irgendwo an anderen Stellen, und es ist durchaus auch möglich, dass Jesus an mehreren Stellen die gleichen Themen wiederholt hat. Da ist es eine große Ebene oder eine große Wiese. Aber so oder so, Christus sieht das einfache Volk und er sucht einen Platz, der für alle erreichbar ist. Grundsätzlich glaube ich, dass wir als Gemeinde in dieser Hinsicht vieles auch lernen können. Nicht zu sagen, ja, wo sind die Gelehrten, ihr seid eingeladen, wo sind die Einfachen, ja, nee, sucht euch lieber was an. Nein, kommt hierhin, hört das Wort Gottes, das dürfen wir von unserem Herrn und Heiland lernen. Er hat da keine Einschränkung gemacht. Jeder durfte zuhören. Christus erwartete aber besonders das Nahekommen seiner Jünger. Wir haben gelesen, seine Jünger traten zu ihm. Sie suchten seine Nähe, sie wollten ganz nah dabei sein, sie wollten genau hören, was ihr Meister zu sagen hat. Und das ist etwas, was ich mir auch irgendwie so für mein Leben wünsche, nah am Mund Jesu zu leben. Was sagt mein Herr? Was möchte er mir lehren? Was soll ich eigentlich, was soll ich in meinem Leben tun? Was möchte er von uns? Und dann lehrte er. Zuerst seine Jünger, aber auch das Volk. Ich habe die Formulierung so gewählt, weil natürlich durfte jeder zuhören, aber an manchen Aussagen merkt man, das ist eine Aussage, die kann Jesus nicht universell gemeint haben. Nicht jeder Mensch auf der Welt ist Licht der Welt. Ja, das ist an seine Jünger gerichtet, an die Menschen, die ihm nachfolgen. Ja, und so haben wir viele Passagen, die aber grundsätzlich für jeden, also grundsätzlich sind sie wahr, weil sie Gottes Wort sind. Daher sind sie für jeden interessant, aber in manchen Hinsichten besonders an die Jünger adressiert. Ja, und dann steigt der Text sozusagen, oder geht der Text über, die ganze Berichterstattung geht über in die Seligpreisung. Und Jesus tut seinen Mund auf und er fängt an zu lehren. Und bevor wir das jetzt machen, oder uns einen bestimmten Text anschauen, möchte ich einmal die Seligpreisung als Ganzes lesen, weil das ist ein Block, der zusammengehört. Wir werden aber nicht alles gleich heute untersuchen. Das werden wir nicht schaffen. Ich lese das einmal vor und ihr dürft gerne mitlesen. Das ist jetzt die Übersetzungsvariante aus der Elberfelder Übersetzung. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Eindrucksvoller Text, finde ich. Recht bekannter Text auch, muss man dazu sagen. Die Seligpreisung haben die meisten Menschen schon mal gehört. Selbst wenn man aus einem nichtchristlichen Kontext kommt, man diesen Begriff schon mal irgendwie so wahrgenommen. Ja, mal so eine kleine Frage an die Kinder. Vielleicht hat jemand von euch mitgezählt. Wie viel sind's? Wie viele Seligpreisungen haben wir hier? Oh, so genaue Fragen. Das war gar nicht erwartet. Ne? Das ist fast wie eine Bibelarbeit. Wir haben 8 Seligpreisungen und eigentlich noch eine. Ne? Also im Grunde haben wir 9, aber ich habe es mal so bezeichnet als 8+1, weil die letzte in der Tat, die ist so ein bisschen besonders. Man merkt das am Rhythmus, ja, man merkt das an der Aufteilung der Strophen. Jesus formuliert sie auch ein bisschen anders und deswegen habe ich es mal so bezeichnet, 8+1 Seligpreisungen. Und die Seligpreisungen haben eigentlich immer einen ähnlichen Aufbau. Das trifft tatsächlich auf alle zu, auf alle 9. Aber der Aufbau ist grundsätzlich immer so, dass Jesus mit einem Begriff beginnt, wo ich erstmal nachschauen musste, so was, wie kann man das so richtig fassen, diesen Begriff? Und er beginnt immer mit dem Begriff glückselig. Wenn ich jetzt jemanden von euch fragen würde, was bedeutet denn glückselig? So, benutzt ihr das auch so oft im Alltag wie ich? So, du bist glückselig. Ihr benutzt das tatsächlich häufiger, als ihr denkt. Also je nachdem, wie viele Freunde ihr habt und wie oft die Geburtstag haben, meistens ja einmal im Jahr, dann einmal im Jahr. Und zwar ist das so grundsätzlich der Begriff, den man auch verwendet, wenn man sagt Glückwunsch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir herzliches Glück. Ich wünsche dir, dein Leben soll glücklich zu preisen sein. Und das ist im Grunde so die Umschreibung dessen, was man mit diesem Begriff glückselig eigentlich meint oder aussagen möchte. Man kann das wie eine Art Beglückwünschung bezeichnen. Und das ist ganz interessant, weil das ist in gewissermaßen ja eine Beglückwünschung Gottes für bestimmte Personen, Eigenschaften, wie auch immer. Und das ist der zweite Teil im Aufbau, der auch immer wieder ähnelt. Das sind die Eigenschaften dieser Personen, die von Gott beglückwünscht werden. Falls jemand von euch eine NGÜ hat, da ist es, glaube ich, auch so formuliert, glücklich sind zu preisen oder glücklich zu preisen sind diejenigen, die zum Beispiel arm im Geist sind. Und das ist so der zweite Block dieser Seligpreisung, auch immer gleich. Ja, das ist immer eine Eigenschaft, die Christus hier nennt, nach der Beglückwünschung. Und dann kommt eine Verheißung. Und das ist immer der Aufbau bei diesen 8 Seligpreisungen. Das ist bei der 9. auch so. Nur da haben wir noch so ein bisschen mehr Informationen drumherum. Deswegen habe ich die jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen. Wir werden das nicht schaffen, alle 8 durchzunehmen. Also falls jemand von euch auf die Uhr geguckt hat und gesagt, oh Mann, bei der Hitze jetzt auch noch 9 Seligpreisungen in der Tiefe, das wird nichts. Deswegen schauen wir uns heute mal 3 Stück an. Wir wollen uns 3 Seligpreisungen etwas näher anschauen und ich nehme direkt vorweg, wenn man wirklich tief abtaucht, dann reicht auch eine Predigt nicht. Ja? Also man kann da wirklich beliebig tief eintauchen, aber wir wollen uns einmal 3 Seligpreisungen anschauen und keine Sorge, wir werden das nicht einfach so offen lassen, sondern so Gott will und wir leben, werden wir den Rest dann in den nächsten Predigten irgendwann peu à peu durchgehen. Schauen wir uns also die ersten 3 Seligpreisungen an und steigen dort ein. Ich habe mir 3 Hauptfragen gestellt, die ich eigentlich zu jeder Seligpreisung immer so mitnehmen möchte. Das hilft uns ein bisschen beim Durcharbeiten. Welche Eigenschaften haben die Menschen, die in den Augen Gottes glückselig sind oder die in den Augen Gottes beglückwünscht werden? Das ist die erste Frage. Und mit welchen Erwartungen dürfen Menschen leben, die in den Augen Gottes glückselig sind? Was sind so die Erwartungen von den Menschen, die von Gott beglückwünscht werden? Ja, auch ganz spannend und wird auch hier beantwortet, deswegen bieten sich diese Fragen an. Eine dritte Frage, die ist eher so als allgemeine Frage gestellt, die ihr euch mitnehmen dürft und im Hintergrund immer so mittragen dürft. Am Ende bei der Zusammenfassung werden wir es noch kurz beleuchten. Wie verändern diese Erkenntnisse eigentlich unsere Wahrnehmung von wahrem Glück? Denn wenn wir über die Seligpreisungen sprechen, dann sprechen wir ja über Aussagen, die Gott tätigt und bei denen er sagt, die Menschen, die diese Eigenschaften haben, die sind zu beglückwünschen. Jetzt ist es so, dass wir in unserer Welt auch gewisse Standards und Maßstäbe haben, nach denen Menschen zu beglückwünschen sind. Ja? Du hast Glück, wenn du viel Geld hast zum Beispiel, so, ne? Oder wenn du immer gesund bist, also solche Sachen. Aber wie passt das eigentlich mit den Beglückwünschungen Gottes, die uns hier vorgestellt werden? Ja, starten wir mit der ersten Seligpreisungen. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wir haben eine Eigenschaft, wir haben eine Verheißung. Und zunächst machen wir uns einmal Gedanken, wer sind eigentlich Arme im Geist? Wir haben gerade Bilder von heftiger Armut gesehen. Das ist ein EU-Land, in dem es heftige Armut gibt. Das ist total paradox, wenn man sich überlegt, dass das eine Wirtschaftsgemeinschaft ist, ja, mit der ursprünglichen Idee, dass der Handel verbessert werden soll, es soll allen besser gehen. Den Menschen dort geht es nicht gut und da denken wir sofort, Armut, das ist das. Und das stimmt auch, das ist Armut. Jetzt wird hier von Armen im Geist gesprochen und wir müssen uns die Frage stellen, ja, was ist damit gemeint? Was sind Arme im Geist? Das ist ja auch eine besondere Formulierung, ist ja nicht nur die, ja, also irgendwie, das scheint schon was Besonderes zu sein. Wen meint Jesus damit? Vielleicht hilft es dann, sich dabei grundsätzlich erstmal Gedanken zu machen, was bedeutet Armut grundsätzlich? Wenn wir von jemandem sprechen, der arm ist, dann meinen wir meistens jemand, der mittellos ist. Dann meinen wir jemand, der hilflos ist. Dann meinen wir meistens jemand, der etwas nicht mehr alleine schafft, der etwas nicht hat, ja, dem fehlt etwas, er hat Mangel. Das ist grundsätzlich erstmal so die Beschreibung von arm, die wir so geläufig kennen. Und im Geist zeigt, dass es hier um eine Armut in einem besonderen Verhältnis geht. Es geht hier um eine Armut im Verhältnis, in der Beziehung zu Gott. Und wenn wir uns das jetzt näher anschauen, dann bedeutet, die Armen im Geist im Grunde sind das Menschen, oder man kann das sagen, das sind diejenigen, die ihre Grenzen und ihre Schwachheit, ihre Begrenztheit vor Gott erkennen. Das sind diejenigen, die wissen, ich habe Gott nichts zu bringen. Ich kann Gott mein Geld bringen, aber das, und das will er auch, aber ich kann mir damit nichts bei Gott kaufen. Ich bin arm in der Beziehung zu Gott. Von Grund auf, von Natur auf bin ich das. Und das ist eine sehr, sehr elementare Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium beginnt mit der harten Wahrheit, dass wir Sünder sind. Wir haben nichts. Wir sind verloren vor Gott. Das ist unser Zustand. Und glückselig wird von Gott derjenige genannt, der das erkennt. Der versteht, ich bin arm. Das sind diejenigen, die sich vor Gott demütigen. Denn was ist der Stolze? Der Stolze ist derjenige, der glaubt, er kann es selbst. Er hat es selbst. Ja, er braucht nichts mehr. Ihm muss nicht mehr geholfen werden. Und ich finde das ganz interessant. In Jakobus zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament, aus Sprüche, wo Gott sagt, oder wo er dann wiedergibt, er gibt aber größere Gnade. Ich lese aus Jakobus 4, Vers 6. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir werden das gleich noch mal ein bisschen ausführlicher lesen, aber das ist so die Passage. Außerdem kann man das beschreiben als diejenigen, die nicht auf ihre eigene Kraft vertrauen. Das sind Menschen, die arm sind. Und jetzt kann man schon mal kurz darüber nachdenken, so inwieweit können wir uns mit solchen Menschen identifizieren? Haben wir diesen Zustand einmal für uns so erkannt? Oder sitzt du heute hier und denkst, eigentlich brauche ich Gott nicht. Ich bin eigentlich ziemlich gut. Ich bin vielleicht kein schlechter Mensch. Vielleicht bin ich auch nicht perfekt, aber ich habe noch nie jemanden getötet. Ich habe noch keine Bank ausgeraubt. Du wirst von Gott erst dann beglückwünscht, wenn du verstehst, dass du ein armer Mensch bist, dass wir arm sind im Geist. Und die Verheißung ist wunderbar. Denn weltlich klingt Armut ja erstmal sehr schlecht. Aber die Verheißung aus Gottes Mund ist hier, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Über das Reich der Himmel könnten wir eine Bibelwoche füllen, aber ich möchte das mal so beschreiben mit dem Himmelreichsbürgerrecht. Also in der deutschen Sprache kann man ja alles Mögliche zusammenpacken und dann ein Wort draus machen. Ein Himmelreichsbürgerrecht, wie Paulus dann im Philipperbrief sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ich lese das einmal vor. Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Und das ist im Endeffekt das, was hier mit anderen Worten beschrieben wird. Ein Bürgerrecht, eine Teilhabe ohne Verdienst und das nur durch Gnade. Das Reich Gottes ist, da kann man eine Bibelwoche drüber füllen. Aber ganz allgemein ist das einmal die unbeschränkte Herrschaft Gottes über alles, aber speziell ist das eine Gottesherrschaft, der Menschen sich unterordnen können und ihr dienen können, die einerseits schon mit Christus gekommen ist, aber andererseits sollen wir noch darum bitten. Christus sagt das im Vaterunser, bittet um das Reich Gottes. Er lehrt uns das. Später sagt er dann, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist also gewissermaßen jetzt schon da, wächst, wird aber noch vollendet, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommt. Und hineinkommen tun wir und können wir nur, wenn wir neu geboren werden, wenn wir Himmelreichsbürger werden. Das ist die Verheißung. Ich gehe einmal ein bisschen weiter im Hinblick auf die Uhr, denke ich. Wir sollten das vielleicht nicht zu sehr intensivieren, obwohl es, wie gesagt, lohnenswert ist und vielleicht ermutigt das ja den einen oder anderen, das Studium zu vertiefen. Wir schauen uns die zweite Glückseligkeit an oder die Seligpreisung. Wir werden es am Ende noch zusammenfassen, keine Sorge. Aber die zweite Seligpreisung lautet, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Schon wieder so eine Beglückwünschung, die so gar nicht in unseren Alltag passt, ja, so gar nicht in das, was sich unsere Gesellschaft unter Glück vorstellt. Wer sind die Trauernden? Bei Trauernden denkt man ganz schnell an Menschen, die jemand Liebes verloren haben und dann trauern. Meint Jesus hier ganz allgemein alle Menschen, die in irgendeiner Hinsicht trauern? Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil wir sehen, dass es eine Verheißung gibt und wir wissen, dass es diese Verheißung auch gibt für Menschen, die später Bürger des Himmels sein werden. Wir kennen vielleicht die Worte aus der Offenbarung. Ja? Er wird alle Tränen fortwischen. Aber es betrifft die Menschen, die mit Christus gelebt haben. Also wer sind jetzt in diesem Fall die Trauernden? Die Bibel nennt grundsätzlich zwei Arten von Traurigkeit. Es gibt eine göttliche Traurigkeit und eine weltliche Traurigkeit. Eine Traurigkeit der Welt, eine Traurigkeit von Gott. Deutlich wird das im 2. Korintherbrief. Wer möchte, kann das mal aufschlagen. 2. Korintherbrief, Kapitel 7. Dort lesen wir, und das ist ein kurzer Einblick in diese beiden Traurigkeiten, dort spricht Paulus von dieser Traurigkeit, die von Gott kommt und die auch etwas Gutes hat. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und das ist eine Unterscheidung, die man hier machen kann. Eine Betrübnis von Gott, die zum Heil führt, eine Betrübnis der Welt, die zum Tod führt. Wenn wir so die gesamte Bibel sehen, dann könnte man jetzt denken, ja, das ist irgendwie paradox. Ja, warum glückselig die Trauernden? Paulus spricht doch, freut euch alle Zeit. Ja, und nochmal sage ich euch, freut euch. Warum sagt Jesus jetzt, die traurig sind, werden beglückwünscht? Es gibt eine Traurigkeit und schon wieder müssen wir auf das Evangelium gucken, denn auch da sehen wir, Der Schritt zur Buße, dass ich zu Gott komme und sage, Gott, mir tun meine Sünden wirklich leid, der geht immer über den Weg dieser Traurigkeit. Wenn dir deine Sünde überhaupt nicht leid tut, wenn du überhaupt nicht traurig darüber bist, sagst du, naja, so schlimm war das ja gar nicht, dann sprechen wir von einer falschen Buße. Das ist keine aufrichtige Buße vor Gott. Eine echte Buße geht immer mit Traurigkeit einher. Und die Verheißung ist umso wunderbarer, die wir haben. Es ist eine Verheißung des Trostes, denn sie werden getröstet werden. Traurigkeit von Gott oder Traurigkeit von Gott, das ist eine Traurigkeit, die zur Buße führt und sie führt und das wiederum führt zum Heil. Und im Heil gibt es ewigen Trost von Gott. In Offenbarung 21 können wir das nachlesen. Das ist also so die zweite Seligpreisung, von der wir lernen können, was unsere Eigenschaften betrifft oder was wer hier in den Augen Gottes zu beglückwünschen ist. Dann kommen wir zur letzten für heute und das ist glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Entschuldigt bitte, dass ich noch mal kurz zurückspringe. Ich möchte noch eine kurze Passage zu der Seligpreisung mit der Traurigkeit lesen. Das habe ich einfach ein bisschen übergangen. Das möchte ich aber nicht übergehen, deswegen kurz auf Pause drücken in eurem Kopf, falls ihr das könnt. Und noch einmal ganz kurz zurück zu den Trauernden. Das ist eine, eine, ein Prinzip Gottes, das wir immer wieder finden. Ja, Erziehung ist immer traurig. Wenn ich meine Jungs erziehe, dann sind die meistens niemals glücklich dabei. Dann sind die traurig dabei. Und das ist in gewissermaßen auch die Erziehung, die Gott mit uns durchgeht. Und die Passage, die wir gerade aus dem Jakobusbrief gelesen hatten, die habe ich nicht zufällig ausgewählt, sondern sie geht noch weiter. Und wenn wir den Kontext weiter verfolgen im Jakobusbrief, dann finden wir genau das wieder. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Haben wir eben schon gelesen. Und weiter können wir lesen im Jakobusbrief. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Und jetzt kommt's. Seid niedergebeugt und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Die Traurigkeit, die Gott als etwas Seliges bezeichnet, ist eine Traurigkeit von kurzer Dauer. Die Traurigkeit dieser Welt ist eine Traurigkeit mit Ewigkeitscharakter sozusagen. Sie wird nicht mehr aufhören. Und das ist die Tragik dahinter. Deswegen, ja, absolut ernstzunehmende Verheißung in diesem Fall. Der Trost Gottes für diejenigen, ja, die Traurigkeit erleben in Bezug auf ihre Sünde, auf ihr Leben. Kommen wir zu den Sanftmütigen. Jetzt sind wir wieder auf dem Pfad. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich habe mir auch da Gedanken gemacht, was sind denn eigentlich Sanftmütige? Vielleicht kennt jemand von euch ein gutes biblisches Beispiel über sanftmütige Personen. Fällt jemand von euch zufällig eine Person der Bibel ein, die als besonders sanftmütig beschrieben wird? Mose, richtig, genau. Von Mose heißt es wörtlich in 4. Mose 12, Vers 3, er war sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Das hilft uns immer noch nicht so richtig dabei zu verstehen, was heißt denn sanftmütig jetzt eigentlich? Aber wenn man die Eigenschaften Moses beschreibt und beobachtet, dann kommt man ganz gut auch auf diese Definition, die ich gefunden habe, und ich fand sie sehr gut. Was Demut in Bezug auf die innere Einstellung anderen Menschen gegenüber ist, das ist Sanftmut in Bezug auf die äußere Reaktion auf das Handeln anderer. Diese Aussage über Mose wird in einem Kontext getätigt, wo Miriam und Aaron sich empören und sagen, wie kann das sein, dass Gott nur mit Mose redet? Und sie kommen zu Mose und sie werden richtig anklagend. Und dann heißt es, Mose war sanftmütig. Er reagiert nicht mit Zorn. Er bricht nicht in Wut aus und sagt, ma, was soll das? Wir schmeißen euch jetzt hier raus. Sondern er ist sanftmütig. Sanftmütige Menschen sind nicht Menschen, die einfach so ja, alles hinnehmen, sondern das sind Menschen, die, auch wenn es Ungerechtigkeit gibt, nicht mit Brutalität oder Jähzorn reagieren. Und wieder ein Kontrast zu unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben heute eine Ellenbogengesellschaft. Wenn man jemanden fragt, wer wird Chef? Wahrscheinlich der, der sich am besten durchsetzt. Das ist irgendwie nicht so richtig Sanftmütigkeit. Aber Christus sagt über die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Das ist die Verheißung, die Christus über die Sanftmütigen ausspricht. Und was heißt das eigentlich? Geht es jetzt um ganz bestimmte Landabschnitte? Vielleicht kann das im Einzelfall tatsächlich so passieren. Aber im Prinzip haben wir hier etwas ganz Interessantes. Und zwar, wenn man sich den Begriff Erben anschaut, in manchen Übersetzungen wird das ganz allgemein einfach nur mit bekommen übersetzt. Aber ich finde die Übersetzung mit Erben sehr gut. Was ist Erben? Wie könnte man Erben beschreiben? Erben ist ein Ereignis, etwas zu bekommen. Das ist erstmal die erste Sache. Ja, also diese Sanftmütigen bekommen etwas, das man sich nicht erarbeitet hat. Der Erbe hat für sein Erbe normalerweise nicht gearbeitet. Und wenn, dann muss sich die Kripo Gedanken machen. Normalerweise hat er das nicht getan. Also es ist jemand gestorben und jetzt bekommt er etwas, weil er am Ende noch lebt. Das zeichnet Erben normalerweise aus. Erben sind diejenigen, die noch leben, während andere nicht mehr leben. Und Christus sagt, von denen, die sanftmütig sind, sie werden erben. Sie werden diejenigen sein, die am Ende leben. Nicht die, die sich durchgesetzt haben und den zackigsten Ellenbogen hatten. Jesus Christus selbst ist ebenfalls also mindestens auf einer Ebene mit Mose, ein Vorbild für Sanftmütigkeit. Und er wird auch als solcher angekündigt in Sacharja. Ja, siehe, dein Messias kommt sanftmütig oder demütig, das wird beides übersetzt. sanftmütig auf einem Esel reitend. Er ist nicht der gewalttätige Herrscher, der alles niedermetzelt, sondern ist der sanftmütige König. Wenn wir das jetzt alles so zusammenfassen, wir kommen langsam zum Ende, dann fragen wir uns, was lernen wir jetzt aus diesen ersten Sätzen der Bergpredigt? Wie kann man das jetzt irgendwie so in eine kurze Zusammenfassung gießen? Zunächst haben wir gesehen, wie Jesus Christus sich aufmacht, um zu lehren, und es hat uns einen Einblick in sein Herz, in seine Herzenshaltung gegeben. Wir halten also fest, dass Jesus Christus grundsätzlich alle Menschen einlädt, seine Botschaft zu hören. Du bist eingeladen, die Botschaft zu hören, und wenn du ihm noch nicht nachfolgst, bist du auch eingeladen, sein Jünger zu werden. Du bist eingeladen, ganz nah zu kommen und ihm nachzufolgen. Dann haben wir gelernt, dass Glückseligkeit in den Augen Gottes grundsätzlich anders aussieht als in den Augen der Welt. Und zwar wirklich in einem Schwarz-Weiß-Kontrast. Wir haben aber auch gesehen, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns das mitnehmen, dass es eine Glückseligkeit, eine Beglückwünschung nicht von irgendwem ist, sondern es ist eine Beglückwünschung aus dem Mund Gottes. Und deswegen sollten wir das extrem ernst nehmen und mit Bedacht darüber nachdenken, wie stehen wir vor Gott da? Ja, stehen wir als Arme im Geist vor Gott? Stehen wir als Trauernde über unsere Sünde? Stehen wir als Sanftmütige und nicht Jähzornige? Oder denken wir, nein, wir packen das alleine, wir kriegen das hin, wir setzen auf unsere Fähigkeiten? Ja, wir brauchen nicht traurig sein, wir feiern unser ganzes Leben. Und das sieht aber nicht gut aus. Ich habe mal ein paar Formulierungen mitgebracht, die das so ein bisschen zusammenfassen sollen. Armselig hat übrigens für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ich habe es über diesen Begriff nachgedacht, armselig. Eigentlich ist ein guter Begriff, oder? Also ich habe ihn bis jetzt immer negativ verwendet, so, oh, das ist aber armselig. Aber armselig ist tatsächlich eigentlich eine Zusammensetzung aus arm und selig. Und das ist ja genau das, was Jesus sagt. Und wir können festhalten, wenn wir diese Lehre Jesu jetzt hören, dann können wir sagen, ja, besser armselig als reich verloren. Vielleicht bist du ein guter Mensch, hast eine gute Moral, hast schon einiges auf die Beine gestellt, aber du folgst Christus noch nicht nach. Dann bist du nicht beglückwünscht in den Augen Gottes. Und ich ermutige dich, ja, werde arm im Geist, werde arm in der Beziehung zu Gott, was den Anfang angeht, und erkenne, dass du Gottes Hilfe brauchst. Darauf steht eine große Verheißung, ihrer ist das Himmelreich. Und das Himmelreich ist kein armes Reich. Im Himmelreich gibt es diese Armut nicht mehr. Dann kommt der Reichtum von Gott. Aber er beginnt eben mit der Erkenntnis, dass wir Gott brauchen. Besser trauernd getröstet als trostlos feiernd. Unsere Welt liebt Feiern. Ja, immer gute Laune, immer Spaß, alles muss lustig sein. Aber das Wort Gottes sagt uns, nein, nimm dir Zeit, über dein Leben nachzudenken. Und wenn dich Ereignisse in deinem Leben und wenn du merkst, oh, da ist Sünde in meinem Leben und das bringt dich zur Traurigkeit, dann nicht wegfeiern, dann nicht wegtrinken, dann nicht weglaufen. Nein, das ist eine gute Traurigkeit. Und auf diese Traurigkeit steht die Verheißung, dass es ewigen Trost geben wird. Denn es ist eine Traurigkeit, die uns zur Buße führt. Und falls du denkst, nein, ich will über meine Sünde nicht nachdenken, weil das ist unangenehm, doch tu es bitte. Denk darüber nach und bring es zu Gott. Tu Buße. Besser sanftmütig erben, als jähzornig sterben. Das ist der letzte Spruch für heute, nicht die letzte Seligpreisung, aber die letzte Seligpreisung für heute. Besser sanftmütig erben, als jähzornig sterben. Nicht der, der sich durchsetzt, gewinnt, nicht der, der sich mit den Ellenbogen durchkämpft, sondern der, der sanftmütig ist. Das sagt uns Gott selbst. Möge uns das begleiten, möge dich das begleiten in deiner Woche. Und falls du noch nicht in diese Beziehung mit Christus eingetreten bist und falls du sagst, ich möchte das aber machen, ich möchte diesen Zustand so erkennen, dann mach ganze Sache mit Gott. Übergib dein Leben Jesus. Hab keine Angst vor dieser Traurigkeit über deine Sünde. Lass sie zu und tu Buße. Und Jesus verheißt Großes darauf. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wer noch Kraft und Freude hat zu beten, darf das gerne tun. Dann schließe ich die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du mit einem weiten, mit einem offenen Herz voller Liebe gekommen bist. ja, du selbst bist die Liebe und du bist gekommen, um uns die rettende Botschaft zu verkünden. Und wir durften heute den Start in Angriff nehmen, um in deine Bergpredigt zu schauen, um in diese Reden zu schauen und zu schauen, was wir daraus lernen können. Und wir möchten jetzt auch aus diesen ersten Worten, die wir heute gehört haben, lernen. Wir wollen lernen, eine richtige Haltung vor dir einzunehmen. Und wir wollen verstehen und erkennen, dass wir nur mit dieser Haltung von dir ja gewissermaßen beglückwünscht werden. Wir wollen das ernst nehmen, auf unser Leben schauen und ja sehen, wo stehen wir, Herr. Bitte hilf uns, Herr, dir wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen. Und wenn Menschen hier heute sind, die das noch nicht von ihrem Leben sagen können, die noch nicht von ihrem Leben sagen können, dass sie arm vor dir geworden sind, dass sie trauernd geworden sind über ihren Zustand, dann lass sie wirklich zur Buße kommen. Lass sie wirklich zu der Erkenntnis kommen, dass sie dich brauchen und dass du deine liebende, gut gemeinte Hand ausstreckst, um zu helfen und um zu einer Zukunft einzuladen, die herrlich ist, die nie vergeht. Im Gegensatz dazu ist aber die Zukunft dieser Welt eine schreckliche und eine traurige. Herr, bitte hilf uns, das zu verstehen, zu verinnerlichen und damit zu leben und dir treu zu dienen und nachzufolgen. Amen.